Schönen guten Abend. Ich muss bekennen, hätte ich geahnt, was heute Abend auf mich zukommt, würde ich den Nachmittag nicht so locker verbracht haben. Ja, und da kam vor einer halben Stunde der Anruf. Unseren geschätzten Karl-Ernst Höflin hat die Stimme versagt. Und jetzt soll ich da einspringen. Aber es ist ein Thema, das hängt doch bis zu einem gewissen Grad mit meinem eigenen Werdegang zusammen. Deswegen konnte ich so spontan zusagen. In der Hoffnung, dass ihr da Verständnis habt, wenn jetzt nicht alles so strukturiert ist. Weil hier steht ein ehemaliger Atheist. Die Zoologie war jahrelang, jahrzehntelang mein Hobby. Habe als Teenager fast nur zoologische Werke gelesen und da ist ja alles evolutionär erklärt, da braucht man keinen Gott. Und die Bibel, veraltetes Buch. Und das war, obwohl damals ja noch nie so eine Aggression war gegen biblische Überzeugungen wie heute, doch schon so subtil vorhanden. Glaube und Denken sind Widersprüche. Und ja, vielleicht noch ehrwürdig, aber veraltet und hat uns nichts zu sagen. Und da habe ich doch umdenken lernen müssen. Da hat mich Gott in einer Sache erwischt, die ist rückblickend kein Ruhmesblatt. Ich war antisemitisch eingestellt. Es merken vielleicht einige an meiner Aussprache. Ich bin nicht genuin Deutscher, ich bin Wiener. Die reden so breit. Und Österreicher, und damals, ich war Student, das studentische Klima war antisemitisch. Nicht militant, aber man machte Witze über die Juden. Österreich hat sehr viele Antisemiten und Hitler war nicht zufällig ein Österreicher. Und wir kamen uns, oder ich kam mir klug vor, wenn ich Witze machte über die Juden. Und sie waren regelrecht ein Sprichwort, wir hatten so Sprüche, wählt jedermann den Bittermann, wird's bitter dann für jedermann und der Grün und der Blau und so weiter. Aber wie gesagt, mich hat das Studium selber viel zu sehr fasziniert, erfüllt und war nie politisch aktiv. Das war einfach auf einer intellektuellen Ebene. Meinte man, schlau zu sein, mit dem Zeitgeist zu gehen, wenn man Witze machte, wenn man spottete. Und in der Sache, ja, bin ich erwischt worden, wenn ich das so sagen darf. Ich möchte vielleicht noch am Rande hier einschieben, der ich mal, ja, überzeugter Evolutionist war. Ich habe eigentlich überhaupt keine Entschuldigung. Denn im Zuge meines Studiums war mein Lieblingsfach die Biochemie und der Biochemiker weiß, aus Gründen, die ich hier nicht breittreten will, es gibt keine Selbstorganisation der Materie, wegen Gesetze, die Darwin noch nicht kannte und Darwinisten heute nicht wissen wollen. Abgesehen davon, dass man ja den Informationsbegriff eingeführt hat, alles Leben beruht auf einer fantastischen Informationsmenge. Einer unwahrscheinlichen Komplexität und das wissen die Informatiker, ein Code hat immer eine intelligente Quelle und von daher ist es wissenschaftlich faszinierend und sind Physiker aus der Sowjetunion zum Glauben gekommen, als sie auf ihr Nachtbett, als sie mal im Westen übernachten durften, eine Gideon-Bibel fanden und auf einmal lasen im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort im griechischen Logos und Logos heißt Information, Logos heißt Intelligenz. Im Anfang war die Information, die Intelligenz, eine fantastische Datenmenge. Aber das jetzt am Rande. Ich lernte dann junge Christen kennen, die haben mich herausgefordert. Ich merkte dann, deren Leben, die sind anders. Ich bin unter anderem auch deswegen Atheist geworden, wegen der ganzen frommen Heuchelei. Am Sonntag, ja, schön in die Kirche gegangen und für den Rest der Woche ohne Gott gelebt. Naja, und was sich hinter frommen Kulissen abspielen kann, obwohl ich war im Taufstein evangelisch, das haben ja jetzt jüngste Meldungen traurig bewiesen. Und ich las damals einen Bestseller, Die Bibel hat doch recht. Ich fürchte, so ein Buch könnte heute kein Bestseller mehr werden. Und das hat mich doch etwas beeindruckt, weil ich dachte eben, Bibel hat überhaupt keinen realen Bezug, schwebt irgendwie so frei im Raum. Und dann merkte ich durch dieses Buch, wie man eben archäologische Funde machte, die Bibel jetzt mal rein von der Archäologie, von der Geschichte her, streckenweise verblüffend bestätigt haben. Der große Spötter Voltaire, er hat darüber gespottet und gelacht, dass die Bibel schreibt im Buch Jona, dass die Stadt Ninive, da ging der 3 Tagesreisen, bis er in die Mitte der Stadt kam. Und man konnte sich nicht vorstellen in der damaligen Zeit, dass es im Altertum so riesige Städte gab. Ja, und dann hat Potter Ninive ausgegraben und dann stellte sich heraus, es war tatsächlich so eine riesige Stadt. Also solche Dinge, das hat mich etwas verblüfft. Vielleicht ist die Bibel doch nicht völlig abgehoben. Und durch diese jungen Leute wurde ich konfrontiert, ob ich eben auch ab und zu in die Bibel hineinschaue. Und jetzt kommt das, was kein Ruhmesblatt ist, wo mich eben Gott überführt hat. Ich schlug wieder ahnungslos die Bibel auf, kannte sie so gut wie gar nicht, obwohl, wie gesagt, evangelisch konfirmiert. Und dann fiel mein Auge auf den Propheten Jeremia, Kapitel 24, Vers 9. Ahnungslos. Jeremia lebte vor der Zerstörung des Salomonischen Tempels, also ungefähr 600 vor Christus. Der Tempel genau 586 vor Christus in Flammen aufgegangen. Am genau gleichen Tag wie Jahrhunderte später, dann im Jahre 70 nach Christus unter den Römern, der Tempel des Herodes, der als das schönste Gebäude der antiken Welt galt. Und da steht bei Jeremia, also vor 2500 Jahrtausenden geschrieben, Kapitel 24, Vers 9, da sagt Gottes Wort von den Juden, ich mache euch zum Fluch und zum Wunder, zum Spott und zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und liebe Freunde, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Das war wörtlich, was ich tat, und jetzt las ich das 2500 Jahrtausende alt, und es ist mehr als 50 Jahre her, aber ich kann mich erinnern, als wäre es vorgestern gewesen. In mir kam die Frage auf, also stimmt doch. Ich war voll überführt. Kann das Zufall sein? Und mir war klar, wenn es Prophetie gibt, dann musste mir nicht mehr beweisen, dass es eine höhere Intelligenz, dass es Gott gibt. Das war mir klar. Und Gott sagt dem Propheten Jesaja im 41. Kapitel, daran erkennt man, dass er der wahre Gott ist, dass er das Zukünftige offenbart. Und ich bin hier jetzt offen zu euch, hinter dem Atheismus steht nicht ein neutrales Gedankengebäude, dahinter steht eine verblendende Macht. Und als ich dann wirklich zum lebendigen Glauben kam, die ersten Tage und Wochen waren nicht schön. Ich bin der Nachtmensch. Am Abend blühte ich auf, am Morgen hing ich durch. Alexander, du spinnst. Das ist alles eine fromme Einbildung. Und deswegen habe ich mich so in die biblische Prophetie, ich kann fast sagen, hineingefressen, weil ich kann mir Gefühle einbilden, aber Ereignisse, Jahrhunderte, Jahrtausende vorher, die sind Fakt. Die sind unabhängig von meinen Gefühlen. Und merkt euch vielleicht, gerade weil wir jetzt mit dem Islam immer mehr herausgefordert werden, merkt euch diese Formulierung, die Bibel hat als einziges Buch in der Geschichte der Menschheit die Geschichte nicht rückblickend, sondern vorausblickend geschrieben. Und von unwahrscheinlicher Aktualität, up to date, ist das längste prophetische Kapitel der Bibel, 5. Mose, Kapitel 28, geschrieben vor 3500 Jahrtausenden. Und dann sagt Gott mit anderen Worten, ich bringe dieser Welt ein Beispiel, dass ich der lebendige Gott bin, dass ich die Zukunft kenne und ich werde an diesem Volk zeigen, was geschieht, wenn man gehorcht? Und was geschieht, wenn man nicht gehorcht? Was geschieht, wenn man meine Gebote mit Füßen tritt? Und was geschieht, wenn man meinen Geboten folgen will? Gott sagt, ich mache euch zur Warnung für alle Völker. Es gibt dieses berühmte Beispiel, dass der pietistische Reitergeneral unter Friedrich den Großen, und er war ja der große Freidenker. Er hat die Freimaurerei ja auf deutschen Boden eingeführt. Sein Busenfreund war Voltaire, den allerdings später hat verhaften lassen. Als der ihm geschrieben hat, was hat denn da jetzt deine Freidenkerei gebracht? Ständige Kriege und so weiter. Und dann fragte Friedrich den Großen von wusste, wie sein Fanziten, dieser Reitergeneral, dachte, sage mir einen Beweis für die lebendige Religion. Und da gab Fanziten nur einen kurzen Satz, Majestät, die Juden. Und schaut hier in 5. Mose 28, das sind die beiden großen Katastrophen in der Geschichte dieses Volkes vorausgesagt, die erste und die zweite Wegführung. Die erste Wegführung, die babylonische Wegführung, ich setze hier einiges voraus, und da heißt es in 5. Mose 28, Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk führen, das du nicht kennst, noch deine Väter. Und als Israel ins babylonische Exil geführt wurde, nochmals 586 vor Christus, ging der Tempel in Flammen auf, der Tempel Salomos, da hatte Israel noch einen König, Zedekia, der letzte König Jerusalems. Und dann steigert Gott die Gerichtsandrohungen, wenn du nicht gehorchst, wenn du nicht gehorchst. Und dann die zweite große Wegführung im selben Kapitel, 5. Mose 28, Vers 63, Vers 64, der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker. Das geschah im Jahre 70 nach Christus, als am genau gleichen Tag, am 9. Tag des Monats Av, damals 586 vor Christus, damals 70 nach Christus, war damals der 30. August, dieses schönste Bauwerk im römischen Machtbereich der damaligen antiken Welt in Flammen aufging. Wiederum der 9. Tag des Monats Av, der 30. August, war das damals 70 nach Christus, ein Unglückstag in der Geschichte des Volkes, ähnlich wie Deutschland mit dem 9. November eine merkwürdige Häufung hat von besonderen Ereignissen. 9. November 1918 dankte der Kaiser Wilhelm ab. 9. November 23 war Hitlerputsch, Marsch auf die Feldherrnhalle in München. 9. November 38 Reichskristallnacht. 9. November 89 fällt die Berliner Mauer. Ist es Zufall? Ich weiß es nicht, aber ich habe es registriert. Also der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker. Zurück zu 5. Mose 28, Vers 64. Und jetzt schaut, wie das weitergeht. Du wirst unter jenen Völkern keine Ruhe haben. Deine Füße werden keine Ruhestätte finden. Der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen, verzagende Seele. Dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre, und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und liebe Freunde, jeder, der nur etwas Ahnung von der Geschichte hat, der Geschichte des Volkes Israels, das hat sich buchstäblich erfüllt. Der muss erkennen, der Mann, der das geschrieben hat, der kennt offensichtlich die Zukunft. Wenn man auf die eine Seite legt 5. Mose 28 und auf die andere Seite die Geschichte des Volkes Israels. Ich mache euch zur Warnung für alle Völker. Und liebe Freunde, als es hier heißt, der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, da steht nicht wie vorher, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter alle Völker zerstreuen. Denn als Israel 70 nach Christus unter alle Völker zerstreut wurde, hatte es keinen König mehr. Ich habe schon erwähnt, der letzte König Zedekia. Jahrhundertelang ohne König. Es hatte einen König. Eine Generation vorher fragt Pilatus Jesus, bist du der König der Juden? Du sagst es, ist die Antwort. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann sagt Mose am Ende dieses Kapitels, Vers 19, Kapitel 30, Vers 19, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Also, Gegenwart und Zukunft, diese sichtbare Welt. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibest. Und da gibt es einen Augenzeugen der Zerstörung Jerusalems. Das ist ein antiker Bestseller, Flavius Josephus, der Bello Judaico, der jüdische Krieg. Und dann schreibt Flavius Josephus als Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, eine tiefe Stille legte sich um die Stadt und die Nacht des Todes verhüllte alles. Und der Fürst des Lebens war in den Straßen der Stadt Jerusalems und dann rufen die, gib uns den Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder, sagt die Bibel. Und dann muss ihnen Petrus sagen, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Und anstatt Segen und Frieden kam Zerstörung, Zerstreuung, Tag und Nacht wirst du dich fürchten. Ich habe diese Verse mal jemandem vorgelesen, Jahrzehnte her. Dann schaute der mich an und sagt, wo steht das? Das ist das, was ich jeden Tag denke. Am Abend, ach, dass es morgen wäre und am Morgen, dass es Abend wäre. So geht es vielen. Angst. Können ohne Tabletten gar nicht mehr die Nacht verbringen. Das sind ungeheure Lektionen. Und wenn Leute glauben, dass die Bibel vorbei veraltet ist, dann lege ich ihnen gerne, und er merkt, ich blühe auf in der biblischen Prophetie, ich habe dir aufgesungen wie ein Schwamm, dann lege ich ihnen gerne Psalm 83 vor, beziehungsweise halte es ihnen unter die Nase. Ein Psalm Asafs, 3 Jahrtausende alt. Und da sagt der Psalmist vor 3 Jahrtausenden, Herr, schweige doch nicht und sei doch nicht so stille. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk. Sie halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr sein, des Namens Israels nicht mehr gedacht wird. Kommt euch das bekannt vor? Das ist ja Oton Hisbollah. Das ist Oton Ahmadinejad von Persien. Das ist Oton Hamas. Israel muss ausgedillt werden, dass sie kein Volk mehr sein. Ich weiß noch, als der legendäre Sechstagekrieg begann, wer kann sich an den erinnern, waren ja etliche noch nicht auf der Erde. Der begann da am 5. Juni 67. Ich war nicht gläubig. Nachricht kam, Krieg im Nahen Osten. Und auf mein Gemüt legte sich eine schwere Angst. Es sah für Israel nicht positiv aus. Die Erzfeinde König Hussein von Jordanien und Nasser hatten sich ausgesöhnt. Auf ägyptischer Seite standen 10 Panzerdivisionen, auf israelische 3. Was wird das werden? Und als der Krieg begann, sagte Nasser, merke Israel, das ist dein Tod. Wir werden sie ins Meer werfen. Nun, wir wissen, es ging anders aus. Und ich kam ein Jahr danach zum Glauben, habe mich in die Prophetie hineingesogen und liebe Freunde, dieses Ereignis hat in gewisser Hinsicht Jesus vorausgesagt. Jetzt machen wir die Bibel up to date. Denn die zweithäufigste Botschaft nach der Verkündigung des Evangeliums ist, er wird wiederkommen, was leider viele auch nicht mehr wissen. Er wird wiederkommen. Des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, der es nicht meint. Und zwar in der Zeit, wo die Welt eine Gottlosigkeit und Rebellion erreicht hat und einen Aufstand, dass die Bibel sagt, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch überleben. Er kommt sozusagen, um seine Zauberlehrlinge noch rechtzeitig zu Hilfe. Und dann habe ich ein Büchlein darüber geschrieben, Und vor allen Dingen war es die Stelle in der Wiederkunftsrede unseres Herrn in Lukas 21. Wir haben über 300 Bibelstellen im Neuen Testament über das zweite Kommen. Und dann sagt Jesus von der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems: Wenn ihr sehen werdet, Jerusalem belagert von einem Heer, merket, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Lukas 21, Vers 20. Denn es wird große Not auf Erden sein, ein Zorn über dieses Volk, damit erfüllt werde alles, was geschrieben steht. Und liebe Freunde, als ich den Zeitzeugen las, Flavius Josephus, der jüdische Krieg, dann merkte ich, was Mose vorausgesagt hatte, was Hesekiel vorausgesagt hatte, was Jeremia vorausgesagt hatte. Das war nicht in etwa, es war in unglaublichen Details. Sie werden fallen durch das Schwert der Schärfe, gefangen geführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Das heißt, die Souveränität der Stadt Jerusalem, des Landes, wird den Juden weggenommen. Naja, und dann war es zwei Jahrtausende lang praktisch nicht mehr in den Händen der Juden. Und dann sagte er ein Biss: Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Er sagt voraus, es wird eine Zeit kommen, da wird diese Stadt zurückerobert. Und Gott sagt, jetzt sind wir besonders up to date, ich mache Jerusalem zum Laststein für alle Völker. Gott sagt mit anderen Worten, ihr großen Diplomaten, ihr habt die UNO, ihr habt die EU und so weiter. Ich nenne ja den UN-Sicherheitsrat nur den Unsicherheitsrat, Randbemerkung. Und er sagt, ihr werdet das nicht schaffen. Das haben wir schon etliche probiert, unter anderem auch Bill Clinton, und seine Antwort war nach all seinen Versuchen: It's frustrating, es ist frustrierend. Und ich habe dann so ein Büchlein geschrieben, der Sechstagekrieg praktisch in biblisch-prophetischer Sicht. Und damals war eine Begeisterung für den kleinen David, der den riesigen Goliath besiegt hatte. Die Leute sind sich in den Straßen Deutschland um den Hals gefallen. So eine Begeisterung war da für Israel. Man hätte sich nie vorstellen können, dass einmal der Wind sich so drehen wird. Und liebe Freunde, besonders aktuell, und dann müsste ich zur Landung ansetzen, es gibt im Buch der Offenbarung die Apokalypse. Da gibt es eine merkwürdige Passage. Also sie zeigt die Dinge so ausgereift wie die Spitze eines Eisbergs. Im Prinzip kommt es am Ende der Tage zu einer Globalisierung. Sie schildert ein weltweites Finanzsystem, ein weltweites Wirtschaftssystem, eine Einheitsregierung, eine Einheitsreligion. Und ich habe da gleich gar nicht so geschnallt. In Offenbarung 11, da wird berichtet, wie in den Straßen der Stadt Jerusalem, das ist jetzt etwas schwere Kost, aber ich will auf etwas anderes heraus. Da stehen zwei Zeugen auf und dann kommt der, den die Bibel, das heißt die Kirchengeschichte, den Antichristen nennt und bringt diese zwei Zeugen um. Und ihre Leichname, heißt es in Offenbarung 11 ab Vers 8, liegen auf ihrer Gasse, auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Von da hat es mich überhaupt nicht überrascht, dass eine Schwulendemonstration, homosexuellen Parade war in Jerusalem. Das sagt die Bibel voraus. Die Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Und es werden etliche aus den Völkern und Geschlechtern und Sprachen und Nationen ihre Leichname sehen, drei Tage und einen halben, und werden ihre Leichname nicht lassen ins Grab legen. Und die auf Erden wohnen, freuen sich über sie, sind guter Dinge und werden einander Geschenke und Gaben bringen, denn diese zwei Propheten quälten die auf Erden wohnten. Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott und sie traten auf ihre Füße. Und da kam eine Furcht auf alle, die sie sahen. Und warum habe ich das jetzt vorgelesen? Wir denken darüber überhaupt nicht nach. Bei mir hat es erst Klick gemacht, als ich einmal zufällig den Kommentar eines Mannes lebte, der am Ende des 19. Jahrhunderts lebte. Und dann fragte er sich, wie kann ein Ereignis, das 3,5 Tage begrenzt ist, von der ganzen Welt in dieser Zeit registriert werden? Denn als Abraham Lincoln 1865 erschossen wurde, da dauerte es 10 Tage, bis man das in Europa wusste. Als Amerika entdeckt wurde, dauerte es ein halbes Jahr, bis man das in Europa wusste. Und hier ist ein Ereignis, vor 2 Jahrtausenden niedergeschrieben, wird hier berichtet, 3,5 Tage begrenzt, wie kann die ganze Welt es wahrnehmen? Und dann sagte dieser Mann, also muss die Telegrafie, mehr kannte er damals nicht, schon so weit ausgereift sein, dass obwohl nur 3,5 Tage begrenzt, es von der ganzen Welt zur Kenntnis genommen wird. Wie ich schon sagte, wir denken da überhaupt nicht nach. Ich kann mich erinnern, ich selber habe ja kein Fernsehen. Darauf führe ich meine gute Gesundheit zurück. Manchen Herzinfarkt mir erspart. Ich zitiere unverdächtige Quelle, Hans-Joachim Friedrichs, ARD, Tagesschausprecher. Fernsehen ist Hinrichtung der Fantasie, verordnete Passivität und die größte Zeitvernichtungsmaschine der Welt. Hans-Joachim Friedrichs, unverdächtiger Zeuge. Und ich kann mich erinnern, ich war gerade in Süddeutschland unterwegs, besuchte einen Freund. Es war der 6. Oktober 81, Sadat wurde ermordet. Wir waren alle Augenzeugen. Und es steht hier wörtlich, es sehen Sie, da steht im Grundtext Präposien, es sehen Sie. Und dann werden diese 4 Begriffe gebracht, Nationen, Völker, Stämme, Sprachen. Und das ist in Buchstabenbahnung die ganze Welt. Ja, wie konnte jemand vor 2000 Jahren das schreiben? Und jetzt wird es noch mehr up to date. Ich fürchte, dass man uns die gedruckte Freiheit, das Bargeld wegnehmen wird. Es kommt die Cashless Society, die bargeldlose Gesellschaft, weil es wird im Buch der Offenbarung im 13. Kapitel geschildert, wie da jemand auftritt, der hat die absolute finanzielle und elektronische Kontrolle und dann heißt es wörtlich, es kann niemand kaufen oder verkaufen, er habe denn die Zahl des Tieres. Ja, wie war das vor 2 Jahrtausenden, als Johannes das geschrieben hat, denkbar. Die Bibel up to date, mehr als man denkt. Aktueller denn je. Und ich habe mir dieses Büchlein als Erinnerungsstütze noch rausgenommen von Helmut Mattes, ehemaligen Chefredakteur von IDEA, lokalisiert in Wetzlar, von daher ganz sicherlich kein Unbekannter, mit Gott über die Mauern springen. Und er hielt einen Vortrag und dann sagte er, die Bibel übertreibt doch, denn es steht in Matthäus 10, dass dann sich empören wird, wegen eben des Evangeliums oder wegen des Namens Jesu, Vater und Sohn, Mutter und Schwiegertochter und so weiter. Und das gibt's doch nicht, dass dann der Vater den eigenen Sohn verraten wird und umgekehrt. Mattis sollte im Dezember 89 in Ostberlin verhaftet werden. Es ist nicht zustande gekommen, weil vorher die Mauer fiel. Und dann hat er gewisse Stasi-Akten eingesehen, beziehungsweise Schicksale aus der DDR mitbekommen. Und da war ein Pfarrer. Und der war ein guter Verkündiger. Und dann war Folgendes passiert. Dessen Vater war auch bei den in der DDR mehr konservativen Gläubigen, den sogenannten Pietisten, ein angesehener Mann, der wurde von der Stasi observiert. Er stellte sich raus, dieser Pfarrer geht fremd, lebt im Ehebruch. Da haben sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder du wirst unser Mitarbeiter und bringst uns die Daten über deinen Sohn, oder morgen steht im Neuen Deutschland, Pfarrer sowieso ist Ehebrecher. Was machen wir dann? Und da war genau das passiert, was der Herr voraussagte, wo Mattis dachte, das ist doch übertrieben. Der Vater hat den Sohn verraten. Ich sage das nicht von oben herab. Sie sollen sich dann am Sterbelager des Vaters mit dem Sohn ausgesöhnt haben. Ich will nur sagen, die Bibel ist up to date. Und es muss uns ein Inder sagen, Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte, das, was ihr hier habt an Segen, an Fortschritt, an Selbstverständlichkeiten, was wir in Indien nicht kennen. Man konnte ja vor Ankunft der Missionare, ich erzähle keine Witze, liebe Freunde, als Witwe sein Los nur dadurch verbessern, dass man sich mit dem verstorbenen Ehemann verbrennen ließ. Der Hinduismus hat für die Frau keine Erlösung. Mit der Hoffnung, dass sie im Rat der Wiedergeburt, der Reinkarnation, dann als Frau auf die Welt kommt, als Mann auf die Welt kommt und dann erlöst werden kann. Da muss uns ein Inder sagen, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr der Bibel verdankt. Sie ist aktueller denn je. Und ich schließe ab, das kennen etliche, liegt kostenlos auf mit diesem Traktat, die Titanic. Und da möchte ich nämlich vorlesen, aus unverdächtiger Quelle, der Regisseur James Cameron, er hat Folgendes gesagt. Nun wahrlich nicht als frommer Mensch. Was an Bord des Schiffes geschah, spiegelt die menschliche Neigung wider, die Realität nicht wahrnehmen zu wollen. Sie sagten, dieses Schiff kann nicht sinken. In Wahrheit meinten sie, wir werden niemals sterben. Insofern ist die Titanic eine Metapher, als ein Gleichnis auf die Unabwendbarkeit des Todes. Wir fahren alle auf der Titanic, ohne es zu wissen. Das sagt ein Weltmensch. Und hat sich folgende Szene abgespielt, und damit schließe ich ab. Kennen etliche schon, da war ein Evangelist namens John Harper, der wurde auch in dieses eiskalte Wasser geworfen, er hatte eine Schwimmweste und da wurde im Zuge der Wellen mit Treibgut jemand in seine Nähe gebracht und da rief John Harper zu diesem Mann, are you saved? Bist du gerettet? Und er meinte nicht jetzt aus dem Wasser, sondern für die Ewigkeit. Und die Antwort war nein und er rief ihm zu, glaube an deinen Jesus, so wirst du gerettet. Sie wurden wieder auseinandergedriftet und dann nach einiger Zeit näherten sie sich wiederum in Rufweite und wiederum rief John Harper, bist du gerettet? Antwort nein. Glaube an deinen Jesus, so wirst du gerettet. Und dann warf er ihm seine Schwimmweste zu und er ging unter. Der Mann wurde tatsächlich aus dem Wasser gefischt und er sagte später in Ontario, Kanada, unter Tränen, ich bin der letzte Bekehrte von John Harper. Und da hat jemand mal Folgendes aufgezeigt, liebe Freunde. Als das Schiff in See stach, gab es drei Klassen von Leuten. Da gab es die Hot Volées, sind ja zwei Millionäre, Guggenheim und Astor untergegangen. Astor galt als damals der reichste Mann der Welt, John Astor. Da gab es die Mittelschicht und da gab es die Armen. Und als dann die Schreckensnachricht kam, die Titanic ist gesunken und man nennt es das offizielle Ende des optimistischen Humanismus, 14. April 1912, als die Titanic sank. Dann wollten die Leute natürlich wissen, wer hat überlebt? Und damals gab es nicht so eine Kommunikation. Klar, da hatte keiner noch ein Handy und so weiter. Also liebe Freunde, ich bin nicht nur mit der Drehscheibe aufgewachsen. Wo ich war, in Breitenfurt, außerhalb von Wien, da war noch ein Telefon mit einer Drehkurbel, also Steinzeit, ja? Digitale Steinzeit. Und dann wurde mit dem Postamt verbunden, da hatte dann herumgesteckt und dann konnte man telefonieren und konnte, wenn die wollte, alles mithören. Das können Sie allerdings heute auch. Die Technik ist so ausgereift. Liebe Freunde, es ist alles registriert. Keine Angst. Ähnlich wie es hier sagt, wie der Jesus sagt, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, es ist nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Sagt der Herr, es ist alles registriert. Und das kann ich hier noch einfügen, als die Leute dann ihre Stasi-Akten bekamen, dann haben sie zwei Dinge geschlaucht. Erstens, was die Stasi alles wusste und zweitens, wer alle ein Verräter war. Mir erzählte jemand, wir trafen uns im Frühjahr 89 und da saßen wir zu fünf zusammen, haben überlegt, wie können wir die DDR abschaffen. Dann fiel ja die Mauer und dann schaute der in seine Akten, ja von diesen fünf Leuten waren drei Stasi-Mitarbeiter. Und denkst, das war ein guter Freund. Wie schaust du denn dann in die Augen? Aber zurück zur Titanic. Die White Star Shipbuilding Company hat dann in Liverpool zwei Tafeln aufgestellt. Auf der einen stand known to be saved, auf der anderen known to be lost. Also bekannt als gerettet, bekannt als verloren. Und ich habe schon durchblicken lassen, die deutlichste Botschaft nach der Verkündigung des Evangeliums ist die Wiederkunft Jesu. Er wird wiederkommen. Und dann sagt der Herr, eine wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Nochmals, als dieses Schiff in See stach, gab es drei Klassen von Leuten. Als es sank, gab es nur noch zwei. Nicht arm oder reich, nicht Mann oder Frau, nicht gebildet oder ungebildet, nicht krank oder gesund, sondern bekannt als gerettet, bekannt als verloren. Vergesst nicht die Frage eines sterbenden Evangelisten. In Hinblick auf ein Buch, dessen Voraussagungen sich erfüllt haben und erfüllt werden, unser Herr wird wiederkommen, bist du gerettet. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, das ist nun das Allerwichtigste bei diesem faszinierenden Buch der Bibel, das die Zukunft vorausblickend geschrieben hat und verblüffende Dinge, die man früher überhaupt nicht erklären konnte, sich vor unseren Augen entfalten. Das ist das Wichtigste, ist man gerettet oder nicht, denn wir müssen sterben. Gib, dass wir nicht, wie es dieser James Cameron sagt, zu denen gehören, die in einer Illusion leben, wir werden niemals sterben. Und dann gibt es dieses schreckliche Erwachen. Herr, gib, dass man diese Frage klärt und weiß, wenn du wiederkommst, ich bin gerettet. Ich darf ewiges Leben haben durch deine Gnade. Amen.